Es ist Freitag, der 22. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
In den vergangenen Tagen hat es ja viel Wirbel gegeben um die Forderung des SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, dass man mal darüber nachdenken müsse, ob man den Krieg in der Ukraine nicht einfrieren könne. Aber was heißt das überhaupt, einen Konflikt einfrieren?
Naja, das heißt, dass obwohl man keinen... Also Frieden ist ja immer sozusagen, hat ja immer was mit dem Ausgleich von Interessen unter anderem zu tun. Mit vielen anderen Bedingungen auch. Und das Einfrieren eines Konfliktes heißt, man hat überhaupt keinen Ausgleich von Interessen, man ist aber bereit, die Kriegshandlungen, die Kampfhandlungen einzustellen. Punkt, Punkt, Punkt. Und alles andere dann erstmal nicht. Das heißt, man hat keine weiteren, es muss keine weiteren Verhandlungen geben, wenn wir jetzt auch in die Beispiele reingucken, die es gibt. Es muss keinen Wunsch zum Frieden geben. Es ist teilweise Ermattung. Es ist das Nicht-Voranschreiten des Konfliktes auf irgendeiner Ebene, die in der Vergangenheit es möglich gemacht haben, sogenannte Konflikte einzufrieren. Wobei halt auch das so eine... Da stecken ja ganz, ganz viele Sachen drin, wo man sagen muss, funktioniert das eigentlich? Ist die Analogie mit unserem Gefrierschrank, ist das übertragbar auf soziale Systeme und auf Konflikte? Sie hören schon, dass ich da eher Zweifel habe.
Aber wenn Sie sagen, es sind keine Verhandlungen nötig, heißt das ja, es sind keine Verhandlungen über die Beilegung des zugrunde liegenden Konfliktes nötig. Es gibt ja viele Beispiele, dass sehr lange Verhandlungen nötig waren, um zu einem solchen Einfrieren zu kommen. Also jahrelang in Korea zum Beispiel.
Das gibt's auch, genau, dass man jahrelang auch erstmal braucht, um den Konflikt einzufrieren. Aber wobei das Einfrieren nicht das Ziel dann notwendigerweise sein muss, sondern man merkt, okay, wir kommen nicht zu einem Friedensschluss, aber wir sind gleichzeitig auch, denn in Korea ist ja während der Verhandlungen noch weiter gekämpft worden. Das heißt, wir haben eine Verhandlungsebene auf der einen Seite und wir haben eine militärische Ebene auf der anderen Seite. Die beiden, wie das auch hier im Ukraine-Konflikt oder im russischen Angriffskrieg so ist, die interagieren natürlich miteinander. Das heißt, das, was an militärischem Vor- oder Nachteil auf dem Felde zum Tragen kommt, beeinflusst die Frage, wie verhandle ich eigentlich weiter und will ich weiter verhandeln oder lasse ich es eigentlich bleiben? Ich bin kein Fachmann für die Korea-Situation, aber ich würde jetzt mal daraus schließen, dass man offensichtlich auf der militärischen Ebene nicht so weit vorangekommen ist, dass irgendjemand sagt, ich werde in absehbarer Zeit einen Vorteil hier erreichen. Ich will aber auch keinen Nachteil ereilen. Also friere ich es erstmal ein und gucke, das hat ja das Einfrieren auch implizit mit drinne. Das taut irgendwann wieder auf. Ich taue den Konflikt irgendwann wieder auf, wenn es mir zu Pass kommt, ob ich ihn dann als militärischen Konflikt weiterführe oder ob ich sage, so pass auf, wir machen jetzt einen Strich drunter oder was ganz anderes. Das ist damit ja überhaupt nicht gesagt. Das Ergebnis des Einfrierens, ich glaube, so rum muss man es formulieren, das Ergebnis des Einfrierens, was kommt danach, ist offen.
Aber eine Bedingung ist natürlich, dass beide ein Interesse daran haben. Es wird kein Konflikt eingefroren, wenn einer die Kampfhandlungen fortführen möchte. In der konkreten Situation in der Ukraine sieht es ja so aus, dass Putin ganz offen sagt, warum soll ich verhandeln, eine andere Lösung anstreben, wenn mein Gegner keine Munition mehr hat und ich militärisch im Vorteil bin.
Ja, genau. Deswegen ist diese Aussage, man könne den Konflikt einfrieren, hat halt überhaupt nichts mit den Realitäten zu tun. Und das habe ich, glaube ich, hier schon mehrfach gesagt. Man wundert sich, warum man Putin nicht zuhört. Er hat gerade erst gesagt, dass er überhaupt gar keinen Sinn sieht. Und man kann das ja total nachvollziehen. Warum soll ich, wenn ich in einem Vorteil bin, jetzt den Konflikt einfrieren? Das heißt, die deutsche Debatte, nee, andersrum, das ist ja nicht die deutsche Debatte. Hier sind von führenden Politikern Optionen in die Debatte eingeführt worden, die mit der Realität, militärisch, aber auch politisch, überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist letztendlich das... Ja, wie soll man sagen? Es ist schon das Unredliche, weil ich zünde im Grunde genommen eine Nebelgranate und sage, wir müssten doch eigentlich darüber, er sagt ja noch nicht mal reden, er sagt ja nur nachdenken. Und ich denke, ja okay, dann denk doch mal nach, dann leg doch die Karten auf den Tisch. Was sind denn deine Überlegungen dazu und die Überlegungen anderer, die ihm dann auch beiseite gesprungen sind, wie das praktisch nachvollziehbar sein kann, wie ein solches Einfrieren stattfinden kann? Denn es ist ja genauso, wie Sie sagen, ohne ein Interesse an dem Einfrieren ist das Einfrieren eine schale Formel von gar nichts. Es ist eigentlich möglicherweise auch ein Strohhalm, an dem sich einige Leute festhalten, weil das in den letzten 30 Jahren, auch 50 Jahren immer so funktioniert hat. Man konnte irgendwie einen Begriff in den Raum reinschmeißen und alle haben vieldeutig genickt und es hat keine Konsequenzen gehabt. Hier ist die Konsequenz aber jetzt schon quasi vorweggenommen, nämlich aus der Realität nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch aus den Realitäten der Interessen der beiden Konfliktparteien, der russischen und der ukrainischen.
Aber es wäre ja möglicherweise ein Weg, dass man sagt, wir streben jetzt nicht an, dass sozusagen, bevor es zu am Ende der Kampfhandlungen kommt, der letzte russische Soldat jedes ukrainische Territorium verlassen hat, sondern wir streben eine Situation an, in der ein solches Ende der Kampfhandlungen möglich ist, in dem auch Russland ein Interesse daran hat. Das heißt, man müsste jetzt eine Kraftanstrengung machen, die Russland in die Defensive bringt und damit dazu führt, dass man Voraussetzungen dafür schafft, dass man zu so einer Lösung kommen kann.
Genau, aber das ist ja genau der Subtext, dass man das nicht will. Also das Ganze findet ja im Kontext der Taurus-Debatte statt auf der einen Seite und der Argumentation, wir haben jetzt sowieso schon so viel getan, jetzt müssen die anderen mal irgendwie ran. Also man gibt im Grunde genommen, im Englischen sagt man so schön Agency, wir übernehmen hier an diesem Punkt keine Verantwortung, weil wir glauben, die anderen müssten das machen. Die ganze Diskussion läuft im Grunde genommen, also katapultiert uns hinter die letzten zwei Jahre im Grunde genommen zurück. Wenn es hier um die europäische Sicherheit geht und damit auch unsere, sich dann hinzustellen und zu sagen, aber jetzt müssen auch mal die anderen, weil wir haben schon genug getan. Ja, davon haben wir doch in unserer Sicherheit eigentlich nichts. Und dieses, was Sie eben gesagt haben, die Ukraine in die Lage versetzen, also Taurus hin oder her, man kann das auch anders machen, aber auch da haben wir ja im Grunde genommen die Hebel in den letzten zwei Jahren nicht umgestellt, das zu verwirklichen. Und damit ist halt auch letztendlich das Einfrieren dieses Konfliktes, wenn Sie so wollen, eben auch nicht möglich. Weil wir Russland nicht an den Verhandlungstisch kriegen, weil die eben, wie Putin selber gesagt hat, warum soll ich jetzt verhandeln? Ich habe gerade einen Run. Man muss also den Run stoppen und dann, und das haben wir in der Vergangenheit ja auch gesehen, die Russen fangen schon an zu überlegen, okay, wie machen wir es denn möglicherweise? Aber wenn man ihnen so alle Türen und Tore aufmacht und das auch noch rhetorisch hinterlegt wie hier, dann ist doch völlig klar, dass die nicht an den Verhandlungstisch kommen. Man fragt sich manchmal, das sind ja alles erfahrene Politikerinnen und Politiker, wie die eigentlich Verhandlungen führen.
Aber man muss natürlich auch sehen, dass das, was Sie jetzt sagen, nicht für alle Europäer im gleichen Maße gilt. Wenn ich zum Beispiel die Esten angucke, die bemühen sich ja durchaus, irgendwie Vorschläge zu machen und Lösungen zu finden, die da irgendwie nach vorne gehen. Die sagen jetzt, wenn ihr alle 1/4% eurer Wirtschaftskraft aufbringt, um die Ukraine militärisch zu unterstützen, das würde schon reichen, um sie in einen Vorteil zu bringen. Also, dass man sagt, wir machen das gemeinsam, wir machen es mit einem irgendwie messbaren Beitrag. Wir alle verpflichten uns, eine solche ja wirklich überschaubare Leistung zu erbringen. Und dann haben wir eine neue Situation. Kann denn sowas nicht funktionieren?
Ja, das könnte funktionieren, wenn alle mitmachen würden oder zumindest die Großen mitmachen würden. Die Esten sind halt ein sehr kleines Land. Das ist sozusagen das eine. Das heißt, ihre 0,25% machen halt nachher nicht so viel Wumms aus, auch wenn es viel Wohlstand ist, den sie abgeben. Und das ist ja die ganze Diskussion rund um diese Kieler Zahlen und so. Daher kommt, das sind immer die zwei Betrachtungsweisen. Was gebe ich absolut in Menge und wie viel gebe ich von meinem Wohlstand dabei eigentlich ab? Also wenn wir irgendwie 28 Milliarden geben, dann ist das relativ wenig Wohlstand, was wir da eigentlich abgeben müssen. Für die Esten ist das, was sie da jetzt an Wohlstand abgeben, das ist ja deutlich höher, ist das nicht viel Geld für die Ukrainer wiederum. Aber der Punkt ist ja nicht nur jetzt mit Blick auf den deutschen Diskurs, was bin ich bereit zu geben an Wohlstand, sondern auch, wie verbinde ich das mit Zielen, die ich eigentlich habe? Und wenn wir da sehen, wie da zurzeit die Diskussion läuft, dann sind wir im Grunde genommen hinter der Kurve wir kommen wieder hinter die Kurve in dieser ganzen Diskussion. Ja, also die Verbindung des ukrainischen Konflikts oder den Konflikt in der Ukraine mit unserer Sicherheit, der läuft uns zurzeit aus dem Ruder. Wir haben, also der zerfließt gerade. Wir haben Aussagen, die auch aus den Regierungsparteien zurzeit kommen, vor allen Dingen von einer, die sagen, ja, Bündnis- und Landesverteidigung ist natürlich total wichtig und dafür haben wir ein Sondervermögen gemacht. In Klammern, da kommt nichts mehr. Aber über einen großen Landkrieg in Europa, in Klammern, den wir sowieso schon gerade haben, es geht also um den zweiten Landkrieg, nämlich das Thema, könnte es sein, dass Russland die NATO-Staaten angreift. Darüber dürfen wir nicht reden, weil das den Leuten Angst macht. Und dieser Versuch des Einfangens und des Nicht-Zumuten-Wollens der Bevölkerung, was die zumindest das Risiko ist, dem wir gegenüberstehen. Ich sage nicht, was die Realität ist, aber das Risiko ist, resultierend daraus, dass Russland in immer stärkerem Maße seine Industrie nach vorne bringt. Das heißt, mehr Munition, mehr Raketen produziert, dass sich die Zeitachsen der Schätzung, was möglich ist und wann es möglich ist mit Blick auf einen Krieg, einen Angriffskrieg Russlands gegen NATO-Europa, dass sich das gerade erheblich verschärft, das wegzudiskutieren, ist schon verantwortungslos.
Aber ist es nicht gleichzeitig auch eine Frage der intellektuellen Redlichkeit, dass man, nachdem man 2 Jahre eine Strategie verfolgt hat, nämlich wir liefern Waffen, wir rüsten die Ukraine aus, wir setzen darauf, dass die ukrainische Armee imstande ist, die russischen Streitkräfte zu schlagen, und man sieht, dass dies nicht zum Erfolg führt oder jedenfalls bislang nicht zum Erfolg führt, ist es dann nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man auch Alternativen in Betracht zieht und andere Lösungen prüft?
Total. Nee, also ich glaube, da, also ich weiß gar nicht, das haben Sie jetzt nicht so gesagt, aber für sozusagen alle Zuhörer und alle Leser, die Logik ist ja nicht, wir bomben die Ukraine in den Sieg, weil das ist ja eine Banalität. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen. Das kann Verhandlung ist nett gesagt, ich meine, er endet an einem Tisch. Entweder mit der Kapitulation oder mit...
Kommen Sie in den Eisenbahnwaggon und unterschreiben Sie hier.
Ja, genau. Also das ist letztendlich die Wahl, vor der Sie nachher irgendwann stehen. Ne? Also Karl Zorst auf der einen Seite, wo die Kapitulation unterschrieben worden ist, bedingungslos. Oder aber Sie haben die Möglichkeit, dass irgendwo noch mitverhandelt wird. So, und das hängt davon ab, was Sie mit an den Tisch bringen können. Und wenn Sie Ihre überlegene Feuerkraft mit an den Tisch bringen können, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Dann haben Sie vielleicht auch jemanden, mit dem Sie reden können, weil der sagt, okay, also die Lage hat sich geändert. Meine Innenpolitik spielt ja auch eine Rolle, ne, sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite, bei der ukrainischen Seite noch viel mehr. Also dieses Ausspielen von Diplomatie auf der einen Seite und Militär auf der anderen Seite, das bleibt immer noch Rhetorik, ist aber auch das unverantwortlich, weil das bedeutet nämlich auch, dass das, was der Bundeskanzler unternimmt an Anstrengung auf der militärischen Seite, quasi nicht rückgekoppelt wäre mit dem, was man auf der diplomatischen Seite versucht. Und das ist in zweiter Art und Weise unredlich, weil es diese diplomatischen Versuche gegeben hat und jetzt zurzeit auch gibt. Das deuten ja einige Akteure in diesem Zusammenhang auch immer wieder an, ne? Es würde dahinter verschlossenen Türen verhandelt. Das Problem ist bloß, dass dieses Verhandlungsargument und das damit verbundene Argument auch des Herrschaftswissens, nach dem Motto, wir wissen ja, was da abläuft und wir verschaffen dem Kanzler den Raum und so weiter und so fort. Das ist auf der einen Seite, habe ich den Eindruck, ist ein bisschen so eine alte Männergeschichte. Oder so eine, wie man klassisch Politik macht, Geschichte, die halt einfach auch nicht mehr funktioniert, weil dieses Herrschaftswissen diffundiert aus diesem Herrschaftsraum, der Kabinettstisch oder der Tisch des Fraktions- oder Parteivorsitzenden, das Wissen diffundiert da innerhalb von 24 Stunden raus. Das heißt, es ist weg. Und das ist unerträglich, glaube ich, für manche Leute. Aber das ist nur eine Seitennote. Der wichtige Punkt ist letztendlich, diese Idee, wir verhandeln das schon, ist eine sehr paternalistische, denn Verhandeln bedeutet ja nicht, dass man auch nicht in Verhandlungen hinters Licht geführt werden kann. Also man kann sich sehr wohl eine völlig hypothetische Verhandlungssituation vorstellen, in denen Russland, Deutschland signalisiert, wir sind ganz nah dran. Also ja, wir noch 2-3 Monate verhandeln, dann sind wir da. Aber wenn ihr jetzt die Taurus liefert, dann sind wir nicht mehr sicher, ob wir an diesen Tisch zurückkehren können. Ja, und so hält man im Grunde genommen die Karotte vor die Nase. Und wie das bei dem Esel so ist, der schnappt immer hin, treibt den Karren an, aber er kommt nie an die Karotte dran.
Und Sie legen nahe oder unterstellen, dass das die Situation ist und dass das das Motiv sein könnte, warum Olaf Scholz die Taurus jetzt nicht liefern will?
Es ist eine der Möglichkeiten. Das ist ein rein hypothetisches Szenario. Ich male bloß auf, was sozusagen an, diese Beruhigungspille, wir verhandeln ja, heißt ja nicht, dass diese Verhandlung zu einem positiven Ergebnis führt, sondern man kann unendlich lange verhandeln.
Aber wer hat das denn gesagt, dass wir verhandeln? Wer hat das denn gesagt?
Herr Stegner sagt regelmäßig, dass hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Man könne darüber nicht diskutieren und so weiter und so fort. Vielleicht weiß er es auch nicht. Aber ich halte das für plausibel, dass verhandelt wird. Also das ist ja auch gut. Oder verhandelt wird. Dass man Kanäle hat, über die man reden kann. Wie weit die Verhandlungen sind, ob da irgendwas Greifbares auf dem Tisch liegt, ob sozusagen Elemente, Module von, das wollen wir mindestens erreichen. Hierauf können wir uns schon mal einigen. Ob die da sind, das weiß ich nicht. Wir sehen, dass es immer mal wieder, und dafür braucht es ja sozusagen auch Verhandlungen, dass es Gefangenenaustausche gibt. Das passiert ja nicht aus Versehen. Das heißt, hier gibt es Kanäle. Wir sehen aber auch, dass die Möglichkeiten für Verhandlungen zum Beispiel über den Weizenexport, dass die mittlerweile vom Tisch genommen worden sind. Also auch da sieht es gerade nicht so aus, als ob es besser läuft. Und das sind ja keine Verhandlungen, wo man sagen muss, naja, sorry, da werden Dritte in Geiselhaft genommen. Also die ganze Welt, die sozusagen von dem Weizen, der aus der Ukraine und aus Russland kommt, abhängig sind, die werden hier in Mitleidenschaft genommen. Da hat Diplomatie offensichtlich gerade keine Erfolgsmöglichkeiten.
Vielleicht können wir ja noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben eben gesagt, dass im Moment die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, dass man mit Russland über ein Ende der Kämpfe reden kann, weil die einfach sich einen Vorteil davon versprechen, es fortzusetzen. Wäre es denn ein Weg, dass man sagt, wir definieren ein neues Kriegsziel? In dem Sinne, es geht jetzt nicht mehr darum, das gesamte Territorium der Ukraine vollständig zurückzuerobern, sondern eine Situation zu schaffen, in dem nicht mehr gestorben wird, indem man sich nämlich darauf verständigen kann, dass jetzt die Kampfhandlungen eingestellt werden, was ja ein anderes Ziel ist und was vielleicht ein näheres Ziel ist als die vollständige Befreiung.
Ja, aber was ändert das an der Motivation Russlands dann in dem Zusammenhang und an der Tatsache, dass es zurzeit aus russischer Sicht gar nicht so schlecht aussieht und der Argumentation, dass Putin, wenn er den Krieg anhält, dass dann Zahltag für ihn ist und die Leute sagen, okay, ist es gut gelaufen oder ist es nicht gut gelaufen? Also ich glaube, das müsste man, das heißt nicht, dass das unlösbar ist, aber wir können das vorschlagen, ob erstens die Ukrainer das aufnehmen und ob die Russen das aufnehmen, ist damit ja überhaupt nicht gesagt. Ich glaube, das ist so eine andere, will ich jetzt Ihnen nicht unterstellen, aber so eine andere Allmachtsfantasie nach dem Motto, wir würden da irgendeinen Einfluss haben, was die Interessenlage angeht. Und der Einfluss wäre, wir hätten eine Idee. Man würde so einen Begriff wie einfrieren in den Raum reinschmeißen und alle sagen, das ändert meine Interessen. Na, wenn wir es einfrieren können, dann wollen wir es doch mal tun. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, wer dann diesen Konflikt wieder auftaut und wann das passiert. Denn wir haben ja das Beispiel Moldova, Transnistrien. Es ist genau das, dass die Russen sozusagen den Kühlschrank oder das Eisfach einfach mal dann ausschalten, wenn es ihnen zu Pass kommt. Und auch wenn sie gemerkt haben, denn das gehört ja auch mit dazu, wenn der Konflikt eingefroren ist, und da haben wir ganz viele Beispiele, dann wägen wir uns in einer falschen Friedensillusion. Ne? Und wir fahren unsere Anstrengungen, diesen Konflikt tatsächlich zu lösen, dann zurück. Da ist Transnistrien ein Beispiel, denn dieses Beispiel gibt es schon seit 30 Jahren. Da ist auch der Balkan ein Beispiel. Oder aber noch ein ganz anderes Beispiel ist Zypern, wo man, das ist ein interessantes Beispiel, weil hier hat man ist eines der wenigen Beispiele, wo man eine Friedenstruppe gehabt hat, hat man auf dem Balkan auch. Das ist so einer der klassischen Einfrieren durch Friedenstruppe-Maßnahmen. Das wird alles wahrscheinlich in diesen Situationen nicht funktionieren. Oder wenn es funktioniert, dann müssen wir auch feststellen, dass Russland in der Vergangenheit all diese eingefrorenen Konflikte wieder aufgetaut hat. Ne? Armenien, Aserbaidschan ist ein anderes Beispiel. Südossetien, Georgien, alles irgendwie durch Zufall ist Russland irgendwie mit dabei, ganz komisch. Also man möchte fast meinen, dass die ein Interesse daran gefunden haben, mit diesem Heizregler zu spielen. Und warum man ihnen jetzt dieses Instrument in die Hand geben soll, ohne selbst Kontrolle zu haben, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll.
Würden Sie denn aus den Erfahrungen, die es mit diesen anderen Konflikten gibt, zustimmen, dass letzten Endes auch militärisch ein Konflikt nicht dauerhaft gelöst werden kann, wenn die zugrunde liegenden politischen Auseinandersetzungen nicht gelöst werden? Oder ist es so, dass es durchaus für Generationen Frieden geben kann? Also in Korea wird ja zumindest nicht mehr geschossen, auch wenn man nicht unbedingt in Nordkorea leben möchte.
Nein, natürlich ist ein Konflikt, wenn er militärisch nicht lösbar ist, oder selbst wenn er militärisch lösbar ist oder sie zu irgendeiner Einigung kommen, solange die Interessen, die dahinter stehen, warum der Konflikt begonnen worden ist, solange sich die nicht transformieren, gibt es keinen Frieden. Und das ist das andere Erschreckende. Und da muss man jetzt nochmal Rolf Mütze nicht sozusagen persönlich nennen, der sich hier auf die Friedenswissenschaften bezogen hat. Und letztendlich damit die gesamten Friedenswissenschaften oder das, was er darüber weiß, den wirklich weggespült hat. Denn der große Gewinn der friedenswissenschaftlichen Forschung ist zu sagen, Frieden ist deutlich mehr als ein Waffenstillstand oder als das Schweigen der Waffen. Das ist das, was die Friedensforschung als negativen Frieden betitelt hat. Und der positive Friede, also das, wo die Interessen transformiert werden, wo tatsächlich Friede unter Gesellschaften herrscht, der ist sehr viel anspruchsvoller. Dazu gehört, dass man Gewaltmonopol hat, dass man Rechtsstaatlichkeit hat, dass politische Teilhabe da ist, also sowas wie Demokratie, ne, dass es eine Verteilungsgerechtigkeit gibt. Alles Faktoren, die lange, lange schon beschrieben worden sind durch die Friedensforschung. Ne, das sind Leute wie Johann Galtung, wie Dieter Senghas, die alles das erarbeitet haben. Und da blutet einem Friedenswissenschaftler wie mir das Herz, dass man einfach sagt, ja, also die Friedenswissenschaften, die sagen, also der Waffenstillstand ist ja sozusagen das Beste, was man haben kann. Nee, das ist die gefährliche Illusion, der wir uns hier hingeben. Und das hat nichts mit Friedenswissenschaften, sondern mehr mit Friedensbewegung und Friedenspolitik zu tun, die eben leider auch gezeigt hat, dass die letzten 30 Jahre auf dem Holzweg gewesen ist.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wegen der Osterfeiertage erst in 2 Wochen. Wie immer dann bei stand.de, RTL Plus und da, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Haben ein schönes Wochenende und frohe Ostern. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.